Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer, zur 48. Folge. Genau, 48 Folgen gibt es bereits von diesem Podcast. Jo, ich habe mir vorgenommen, mindestens 50 zu machen, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ohne dass ich schon was vorwegnehme, es werden mehr als 50 Folgen, die ich für diesen Podcast produzieren werde. Was ist heute unser Thema? Da sind wir auch direkt mit den Folgen schon drin. Und zwar gucken wir uns als erstes mal an, was Sie in den nächsten Monaten erwartet auf diesem Kanal. Anschließend habe ich noch zwei Entscheidungen für Sie rausgesucht. Und zwar eine zum Thema Vergütung. Dort geht es dann um Vergütung. Wenn eine Person in einer Einrichtung ist, in einer BTHG-Einrichtung und dort der Betreuer eigentlich mehr zu tun hat, als wenn er in einer eigenen Wohnung wohnt, da gab es jetzt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts, nein, des Landgerichts Arneburg, und die schauen wir uns an, genau wie wir uns danach noch einmal das OLG Brandenburg, und da ist nämlich das OLG mit dabei gewesen. Der Strafsenat, der musste entscheiden, ob ein Betreuer ein eigenes Recht auf ein Rechtsmittel hat. Also spannende Geschichte, bleiben Sie dran. Doch bevor ich hier anfange, möchte ich sagen, dass, wenn Sie diese Folge hören, ich bereits zum zweiten Mal jetzt nach Ahrweiler gefahren bin, um dort zu helfen. Also ich bin jetzt wieder zurück. Die Folge nehme ich jetzt am 23.07. auf und morgen früh geht's also los und dann über das Wochenende verteilt werden wir den wieder versuchen, so ein bisschen zu unterstützen. Die Medien sagen, man soll nicht hinfahren und helfen. Das sehe ich immer noch anders. Ich denke, dass dort jede helfende Hand gebraucht wird. Klar, es soll kein Tourismus sein. Das heißt, dass man sich denn das Ganze dort anguckt und im Prinzip gafft. Aber das ist jetzt nicht unser Ziel, sondern also das Ziel von mir und meiner Frau, sondern das Ziel ist einfach, tatkräftig anzupacken und den Schlamm aus den Kellern zu holen, beziehungsweise aus den Wohnungen, aus den Schlafzimmern, aus den Wohnzimmern. Das ist unser Ziel. Genau, und da wollen wir morgen wieder tatkräftig anpacken und machen uns deswegen auf den Weg dort runter. Ich wünsche mir, dass wer das hier hört, entweder auch selber hinfährt, um zu helfen, falls die Zeit es nicht zulässt, dann vielleicht auch mit der finanziellen Unterstützung hilft. Jede Hilfe ist dort jetzt gebraucht. Es ist so, dass Versicherungen dort auch immer abgeschlossen wurden unter der Hoffnung oder mit der Hoffnung, dass natürlich alle Schäden abgedeckt sind. Aber ich denke, dass einige, oder das ist so jedenfalls der Tenor, einige werden denn doch auf dem Schaden sitzen bleiben und die Versicherung wird nur Teile beziehungsweise gar nichts übernehmen. Versicherung ist übrigens noch ein Thema, da sollten wir uns vielleicht nochmal extra mit auseinandersetzen. Wenn es von Ihnen jemanden gibt in der Zuhörerschaft, der sagt, also ich kenne jemanden, der kennt sich richtig gut mit Versicherungen aus, ohne ein gewisses Eigeninteresse daran zu haben, dieses Wissen zu teilen, dann bin ich da gern bereit und würde mich mit ihm oder mit der Person mal unterhalten. Zu Themen vor allem Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, das sind ja so die Klassiker, die man eigentlich als Betreuter haben sollte. Genau, falls Ihnen da wer einfällt, sagen Sie mir Bescheid und dann würde ich mich über ein Interview mit der Person freuen. Doch nun wieder lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zu meinem ersten Punkt, und zwar der Vorschau für die nächsten Monate. Und zwar habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll, welche Themen wir bearbeiten, und ich denke, wir sollten ein wenig in die Thematik hineingehen. Und deswegen werde ich mir die Rechtskreise vornehmen. Das bedeutet, wir gucken uns die einzelnen Rechtskreise mal genauer an, und das machen wir monatsweise. Jedenfalls jetzt für die nächsten 3 Monate. Das heißt, die Folge 49 bis 53, dort wird es um die Vermögenssorge gehen. Also rundherum vom Konto über dann ja die Genehmigungspflicht bei Sparbüchern. Alle Themen, die dort eine Rolle spielen, die werden wir so ein wenig ankratzen bzw. auch vertiefen, je nachdem. Und das ist auch der Grund, dann mache ich es an dieser Stelle gleich. Ich möchte gern, dass Sie mir sagen, was Sie hören wollen, weil dieser Podcast soll Ihnen ja helfen, beziehungsweise soll Sie unterstützen in Ihrer Arbeit. Wo würden Sie gern noch mal ein bisschen mehr zuhören? Womit soll ich mich mal beschäftigen? Was interessiert Sie? Also, wenn Sie bei der Vermögenssorge irgendwas haben und sagen, ach, wissen Sie, Herr Kreuzer, das ist ein Thema, das interessiert mich jetzt schon die ganze Zeit brennend, dann würde ich mir das nämlich auch mal anschauen. Das heißt, im August, Folge 49 bis 53 halt, werden zum Thema Vermögenssorge laufen. Im September sind wir dann bei der Gesundheitssorge. Hier gibt es auch ganz, ganz viele Unterbereiche, die anzusprechen sind. Freuen Sie sich drauf, das wird Folge 58 bis, oh nee, 54 bis 57. In diesen Folgen werden wir uns dann mit der Thematik der Gesundheitssorge beschäftigen und alles, was drumherum ist. Danach, ab Folge 48 bis 61, habe ich mir die Wohnungsangelegenheiten rausgesucht. Da gibt es auch ganz, ganz viele Thematiken, die auf jeden Fall nochmal genauer beleuchtet werden können. Mietvertrag, Abschluss, bis hin zu Räumungen, welche Forderungen oder beziehungsweise was man von Ihnen in der Tätigkeit verlangen kann bei Räumungen, das wäre dann ja im Prinzip der Oktober. So, und danach reicht es erstmal mit den einzelnen Rechtskreisen. Ab Folge 63, nee, beziehungsweise Folge 62, habe ich mir dann überlegt, mich mit dem neuen Betreuungsrecht mal auseinanderzusetzen. Und ja, mich dort kritisch auseinanderzusetzen und ja, mir so ein paar Punkte rauszupicken, die ich bearbeite. Wie gesagt, für alles gilt, Sie haben jetzt noch die Chance, und deswegen mache ich das an dieser Stelle, Sie haben jetzt die Chance, einfach noch Ihre Wünsche zu äußern, wo ich nochmal genauer drauf eingehen soll. Und dann würde ich Ihre Fragen mit einbauen, beziehungsweise dann vielleicht auch Schwerpunkte dann daraus bilden. Das wäre der erste Punkt. Dann kommen wir zu einer ersten Entscheidung, und zwar die des Landgerichts Arnsberg. Es ist ein Beschluss vom 24.06. Zu dem Aktenzeichen 5 Groß T 83 aus 21. Worum ging es? Es ging um, also es war ein Beschwerdeverfahren des Amtsgerichts und gegen dieses, ja, da wurde dann quasi Berufung eingelegt. Beziehungsweise Beschwerde wurde eingelegt, genau. Und worum ging es? Also der Beschwerdeführer ist ja seit mehreren Jahren der gesetzliche Betreuer des Betroffenen, in dem Fall T. Und der hat eine Verhaltensstörung und lebt im Haus X in U. Also so wird es denn auch in den Entscheidungen ein wenig verklausuliert. Bei dieser Einrichtung handelt es sich um eine Eingliederungshilfe im Sinne von Paragraf 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. Das Ganze ist in der Trägerschaft eines Vereins, der in einem Vertrag ja, zur Umsetzung der gesetzlichen Änderung durch das Bundesteilhabegesetz neu gefasst wurde. Also das war ja am Anfang des Jahres 2020, war das ja die große Novelle, die es notwendig machte, dass Verträge geändert wurden und halt angepasst wurden. Also es war sowohl für die Betreuer, die meisten unter Ihnen werden sich noch daran erinnern, als auch für die Einrichtungen ein großer Kraftakt, dieses Ganze umzusetzen, aber es scheint sich jetzt ganz gut eingeruppelt zu haben. Jedenfalls ist das mein Eindruck. So, das heißt also, es gab jetzt ja diesen Vertrag, in dem das geregelt wurde. Und wegen den Einzelheiten wird auch auf den Vertrag Bezug genommen, auf den Seiten, ja, wo das halt dort formuliert wurde. Der Betreute ist mittellos und daher wird die Vergütung aus der Staatskasse bezahlt. Und nun hat der Beschwerdeführer, also der Betreuer, in seinem Vergütungsantrag für den Zeitraum vom Also für den Zeitraum insgesamt 390 Euro durch die Staatskasse beantragt und dabei angegeben, dass die Wohnform jetzt eine andere sei. Also es ist eine andere Wohnform. So, und da kam denn die Rechtspflegerin, hatte dann natürlich nachgefragt zur Wohnform. Und da hat er die Auffassung vertreten, dass Wohnen in einer stationären Einrichtung der Eingliederungshilfe sei einer Wohnung gleichzusetzen. Und zur Begründung hat er dann dargelegt, dass jetzt erhöhte Anforderungen gegeben seien und dass diese beiden Wohnformen in einer Eingliederungshilfeeinrichtung als auch zu Hause vergleichbar seien und ja, sogar teilweise in einer stationären Einrichtung höher. Er begründete dies mit, er müsse ja jetzt den Mietvertrag abschließen, regelmäßige Kosten für die Miete, Verpflegung und unter anderem auch die Rundfunkgebühren müssten gezahlt werden. Er muss eine Haftpflichtversicherung abschließen und ein Girokonto muss jetzt geführt werden. Also im Prinzip dasselbe, was man auch machen muss, wenn derjenige in einem normalen Umfeld, in einem Wohnumfeld lebt. Und dann gibt es auch noch einen Beschluss, in dem gesagt wurde, dass das Wohnen im Haus X sei keine Heimunterbringung. Ja, es wurden alle angehört und dann hat das Amtsgericht durch den Beschluss vom 30.03., also wie gesagt, alles ganz frisch, 234 Euro festgesetzt und gesagt, nö, du musst quasi mit dem verminderten Betrag leben. Und das Haus X sei eine stationäre Einrichtung im Sinne der Definition des Paragraphen 5 Absatz 3 Nummer 1 VBVG. Dort ist das halt geregelt mit stationären Einrichtungen. Ja, was kam es dann? Das Amtsgericht hat nicht abgeholfen und dann ging das Ganze weiter an das Beschwerdegericht, in dem Fall dann das Landgericht in Arnsberg. So, wie hat das Landgericht dann entschieden? Das Landgericht hat gesagt, ja, die Klage ist oder die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Und jetzt führt das Gericht weiter aus, der ein Betreuer zu vergütenden Aufwand ist nach § 5 VBVG nach einer Fallpauschale zu bestimmen und die richtet sich nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 unter anderem nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Betreuten. Und hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts des Betreuten ist wiederum zwischen stationär und diesen nach 5 Absatz 3 Satz 3 gleichgestellten ambulanten betreuten Wohnform einerseits und anderen Wohnform andererseits zu unterscheiden. Also für die meisten von Ihnen ganz klar, also nichts Überraschendes. Und jetzt führt es weiter aus, stationäre Einrichtungen im Sinne des 5.3 Nummer 1 VBVG sind Einrichtungen, die dem Zwecke dienen, Volljährige aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen, sowie tatsächliche Betreuung oder Pflege zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten und die in ihrem Bestand vom Wechsel und Zahl der Bewohner unabhängig sind und entgeltlich betrieben werden. Was macht der Jurist jetzt? Er subsumiert jetzt unter diese Norm. Genau, jetzt sagt das Beschwerdegericht, das Amtsgericht bei der Vergütungsfestsetzung hat vollkommen richtig gehandelt, ist eine stationäre Einrichtung entsprechend der vorgenannten Legaldefinition. Denn, und so führt es weiter aus, die Einrichtung dient dem Zweck, Volljährige aufzunehmen und ihnen Wohnraum zu überlassen. Danach gehört zu den geschuldeten Leistungen Überlassung von persönlichem Wohnraum und gemeinschaftlich genutztem Raum. Steht im Vertrag so festgelegt. Dann auch, dass dem Bewohner tatsächlich Betreuung und Pflege zur Verfügung gestellt wird, folgt auch aus dem Vertrag. Dabei kommt es aber nicht darauf an, ob der Bewohner die Leistung tatsächlich in Anspruch nimmt. Es genügt, wenn er sich darauf verlassen kann, dass bei Bedarf er diese Leistung erhalten kann. Und das Gericht führt weiter aus. Deswegen ist der Einwand des Beschwerdeführers, der Betroffene könne Lebensmittel selbst einkaufen und kochen und auch persönliche Hygieneartikel seien frei wählbar unerheblich. Das heißt, es ist egal, ob er einkaufen gehen kann oder nicht. Es ist schön für ihn, aber in dem Fall richtet sich es einfach nach der Möglichkeit, dass er dies in der Einrichtung oder über die Einrichtung abwickeln kann. Das Haus, also eine weitere Voraussetzung ist halt, dass es auch denn die Bewohner wechseln können. Das ist auch der Fall. Und dann geht es noch darum, die Entgeltlichkeit der vom Träger erbrachten Leistungen ergibt sich auch aus dem Vertrag. Genau. Das heißt, es ist zwar vergütungsrechtlich nicht als Heim im Sinne des 5 VBVG Alterfassung zu qualifizieren, aber das ist auch durch die gesetzliche Neufassung überholt. Das heißt auf Deutsch, früher war es kein Heim, das heißt aber nicht, dass es heute nicht als Wohnform qualifiziert wird, die eine geringere Vergütung gibt. Es ist nämlich einer der Knackpunkte aus meiner Sicht in der in den Vergütungsregelungen, wo Betreuer denn wirklich jetzt schlechter abschneiden würden. Genau. Doch weiter zurück zur Entscheidung. Es ging jetzt ja einfach noch darum, um die Wohnform. Und in dem Fall ist es auch klar, ab 2020 fallen auch die Wohnformen nach 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des SGB 12, die an die Stelle der bis 2019 bestehenden stationären Einrichtungen in der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des SGB 12 treten. Das heißt, wenn es vorher eine Eingliederungshilfeeinrichtung nach SGB 12, 6. Kapitel war und jetzt nach 42a SGB 12 auch eine Wohnform ist, dann gilt es in dem Sinne als geringer zu vergüten, vergleichbare Wohnform. Um eine solche Wohnform, die dem erklärten Willen des Gesetzgebers zufolge zu den stationären Einrichtungen im Sinne des Vergütungsrechts gehört, handelt es sich vorliegend, denn das Haus, in dem der Betroffene lebt, stellt sich nach den oben wiedergegebenen Vertragsbedingungen als Wohnform im Sinne des 42a und so weiter SGB 12 dar. Das heißt, als Wohnform, in der jemand keine eigene abgeschlossene Wohnung zur Verfügung gestellt wird, sondern zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe persönlichen Wohnraum und zusätzliche Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung zum Wohnzwecken überlassen wird. Das Gericht sagt auch nochmal, bei der Einordnung einer Wohnform als stationäre Einrichtung spielen weitere Kriterien, insbesondere der vom Beschwerdeführer angebrachten Betreuungsaufwand, keine Rolle. Dem Betreuer ist zwar zuzubilligen, dass sein Aufwand zur Führung der Betreuung durch das BTHG gestiegen sein mag, dies rechtfertigt jedoch keine andere rechtliche Einordnung. Düdüm. Also, das heißt, der Betreute bekommt eine geringe Vergütung. Wenn Sie jetzt also versuchen, mit dem Amtsgericht bei Ihnen zu verhandeln, haben Sie diese Entscheidung im Hinterkopf. Eine zweite Entscheidung sollten Sie vielleicht auch im Hinterkopf haben, vielleicht die wenigeren von Ihnen, und zwar die Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweiter Strafsenat, Aktenzeichen 2 WS 48 aus 21. Hier handelt es sich um einen Beschluss. Was ist Gegenstand gewesen? Es ging hier um ein Strafverfahren. Der Vorsitzende einer Strafkammer in Cottbus in dem Fall hat dem Angeschuldigten einen Rechtsanwalt K zum Pflichtverteidiger bestellt. Das bedeutet also, wenn es gewisse Delikte gibt, bei denen gewisse Strafhöhen zu erwarten sind, dann muss ein Pflichtverteidiger benannt werden, und in dem Fall bestellte das Landgericht dann jemanden. Nachdem dem Angeschuldigten zuvor mit Fristsetzung von 2 Wochen Gelegenheit zur Benennung eines Verteidigers gegeben wurde und der darauf nicht reagierte. Das heißt, man heißt erst, lieber Betreute oder lieber Mensch, du kannst jetzt dir einen Pflichtverteidiger suchen, ansonsten suchen wir dir einen. Und das ist passiert. So, und jetzt kam dann 8 Tage später, beantragte der Betreuer mit dem Rechtskreis Vertretung in Rechtsangelegenheiten und Vertretung gegenüber Behörden, wollte er die Beiordnung eines weiteren Rechtsanwaltes, also eines anderen Rechtsanwaltes, als Ersatz. Das wurde abgelehnt. Und jetzt wird es spannend. Gegen diesen Beschluss der Ablehnung hat der Betreuer durch Schriftsatz des Rechtsanwalts B sofortige Beschwerde eingelegt. Das heißt, er hat das Rechtsmittel ausgeübt und die Verletzung der Gewährung rechtlichen Gehörs gerügt. So, jetzt ist die Frage, das heißt, es gab jetzt einen Rechtsanwalt, der wurde berufen, der Betreuer sagt, nee, ich will einen anderen, und jetzt sagt der Betreuer, das ist nicht so schön, ich möchte gern, dass mein Rechtsanwalt das ganze Verfahren macht. Ich lege sofortige Beschwerde ein. Diese Beschwerde ist unzulässig, weil der Betreuer des Angeschuldigten zur Einlegung des Rechtsmittels nicht berechtigt ist. Das heißt, sie ist nicht mal unbegründet, sie ist unzulässig. Er darf das nicht. Ausweislich der Rechtsmittelschrift hat der Betreuer Rechtsanwalt B zur Einlegung der sofortigen Beschwerde beauftragt. die von dem Rechtsanwalt lautende Vollmacht ist anwaltlich versichert. Das ist vollkommen okay. Das heißt, der Anwalt sagt, ich bin bevollmächtigt von dem Betreuer. Also ist es ein Rechtsmittel des Betreuers, dem mein eigenes Recht auf Rechtsmitteleinlegung, der es nicht zusteht. Ein gemäß 1896 bestellter Betreuer ist nur dann aus eigenem Recht rechtsmittelbefugt, wenn sein Aufgabenbereich sich speziell oder nach dem allgemeinen Umfang der Bestellung auf eine Betreuung in dem betreffenden Strafverfahren bezieht. Das war hier nicht der Fall, wie das Gericht sagt. Die Bestellung für die Aufgabenkreise Vertretung in Rechtsangelegenheiten und Vertretung gegenüber Behörden, hinsichtlich derer auch ein Einwilligungsvorbehalt nicht angeordnet ist, genügt insoweit nicht, weil sie gänzlich unspezifisch ist und sich nicht speziell auf das Strafverfahren bezieht. Übersetzen wir nochmal auf Deutsch. Nur weil da drin steht, er darf in Rechtsangelegenheiten vertreten, heißt das noch lange nicht, dass er auch ein Rechtsmittelbefugnis durch einen Rechtsanwalt in einem Beschwerdeverfahren hat. Es sei denn, es bezieht sich dann direkt auf das Strafverfahren. Das bedeutet, es hätte eigentlich im Vorhinein hätte eine Beantragung des Rechtskreises für das Strafverfahren erfolgen müssen. Das Gericht führt da aus, der Aufgabenbereich eines Betreuers, der sich nicht speziell auf eine Betreuung als Vertreter in dem Strafverfahren bezieht, umfasst nicht auch die Vertretung in Strafsachen. Wird jetzt viele Rechtsprechungen angebracht, kann man so sehen. Mir geht es einfach nur darum, dass Sie das auch dann auf dem Schirm haben. Das Gericht beendet dann, da das Strafverfahren eine Beteiligung oder sonstige Anhörung des Betreuers nicht vorsieht, gelten gegenüber dem Zivilprozess insoweit auch abweichende Grundsätze. Das heißt, Sie müssen denn für das Strafverfahren sich extra beim Gericht melden und das erweitern lassen. Was nicht das Problem ist, muss man nur wissen. Das war's dann auch für heute wieder mit dieser Folge. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn Sie etwas haben, was Sie bedrückt, beziehungsweise was Sie loswerden wollen, tun Sie das unter info@betreut.de, soweit es sich um Betreuungsrecht oder Betreuung handelt und ich Ihnen dabei helfen kann. Ansonsten folgen Sie uns auf Twitter, folgen Sie uns bei Instagram. Freut mich, wenn es Ihnen heute gefallen hat und wenn Sie vielleicht die eine oder andere Sache mitnehmen. Vergessen Sie nicht Ihre Fragen für die nächsten Monate, damit ich Sie mit einbauen kann. Das war's dann. Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.